Und zuerst einmal aber die Vorgeschichte, Ostern, die Verse 5 bis 10 in Matthäus 28. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Also das ist die Vorgeschichte. Danach kommt noch ein kurzer Bericht darüber, dass die Wachen am Grab bestochen wurden, um die falsche Nachricht zu verkünden, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen hätten. Und dann der heutige Predigttext, Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Welt Ende. Liebe Gemeinde, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Abschnitte im Neuen Testament, der Missionsbefehl. Der Auftrag Jesu an seine Jünger, tröstlich, motivierend und inspirierend. Die Zusage Jesu: Mir ist gegeben alle Macht. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Vertraut darauf. Allerdings stehen in diesem Abschnitt drei Worte, die ich persönlich jahrelang, wirklich jahrelang, überlesen und nicht wahrgenommen habe. Und die doch damals aktuell waren und es bis heute geblieben sind. Wir haben vor zwei Wochen hier miteinander Ostern gefeiert und die Osterbotschaft gehört. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, und wir haben dann auch davon gehört, wie die Jünger reagiert haben. Nicht nur Thomas, der gezweifelt hat, von dem wir in der Lesung gehört haben, sondern alle Jünger. Und als die Frauen mit dieser Botschaft kamen, da haben die Jünger, auch Petrus, zuerst einmal gedacht: Jetzt sind die Frauen verrückt geworden, sie spinnen. Das kann nicht sein. Aber sowohl hier an unserer Stelle im Matthäusevangelium, der Engel am Grab, als auch der auferstandene Jesus selbst, gibt den Frauen den Auftrag, das Evangelium den Jüngern zu verkünden, die frohe Botschaft. Hier vor dem Missionsauftrag sagt Jesus zu den Frauen: Geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Also die allerersten, die das Evangelium von der Auferstehung verkündigt haben und die den Auftrag dazu hatten, waren die Frauen. Ich finde das faszinierend. Ich hatte es ja an Ostern gesagt: Apostelinnen für die Apostel. Und Matthäus berichtet davon, dass die Jünger gehorchen. Sie gehen nach Galiläa auf einen Berg, um Jesus zu begegnen. Und dann kommt der Vers mit diesen drei Worten, Vers 17. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. So weit, so gut. Aber dann heißt es: Einige aber zweifelten. Das muss man sich bewusst machen, was das heißt. Einige von den 11 Aposteln, also von den 11 Jüngern, von den engsten Freunden Jesu, zweifelten. Obwohl sie hier vor ihm stehen bzw. vor ihm knien, sehenden Auges und zweifelnden Herzens. Einige aber zweifelten. Und genau zu diesen zweifelnden Jüngern sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Macht, geht hin und lehrt, und ich bin bei euch alle Tage. Einige aber zweifelten damals. Und wir heute? Zweifeln wir? Nun, die Frage, ob Christen und Christinnen zweifeln dürfen oder nicht, ist im Grunde genommen unsinnig. Der Zweifel fragt nämlich nicht, ob er kommen darf. Er ist einfach da. Manchmal sogar nach ganz großen oder tiefgehenden geistlichen Erfahrungen. Und es nützt überhaupt nichts, zum Zweifel zu sagen, weg mit dir. Ich will, Zweifel verschwinde, du darfst nicht hier sein, ich darf nicht zweifeln. Das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt zu euch sage, ihr dürft nicht an eine lila Kuh denken, dann habt ihr jetzt alle eine lila Kuh vor Augen. Und wenn ich sage, ihr dürft nicht daran denken, dann habt ihr sie trotzdem vor Augen. Und mit dem Zweifel funktioniert es auch nicht, zu sagen, geh weg. Und vielleicht, und genau darüber möchte ich mit euch nachdenken, vielleicht wäre das auch gar nicht gut. Könnte es nicht sein, und ich bin überzeugt davon, dass der Zweifel auch eine wichtige Funktion hat, um im Glauben zu reifen und zu wachsen. Trifft nicht zu, was Gary Parker einmal geschrieben hat: Wenn Glaube niemals dem Zweifel begegnet, wenn die Wahrheit nie mit dem Irrtum aneinander gerät, wenn das Böse nie mit dem Guten kämpft, wie kann dann der Glaube seine eigene Kraft erkennen? Auf meiner eigenen Pilgerreise muss ich wählen zwischen einem Glauben, der dem Zweifel ins Auge gesehen und es zum Zwinkern gebracht hat, oder einem naiven Glauben, der die Front des Zweifels nie kennengelernt hat. Ich würde immer wieder Ersteres wählen. Und ihr? Was würdet ihr wählen? Nun, wenn man in die Bibel hineinschaut, ins Neue Testament, dann kann man feststellen, dass Jesus zum Beispiel beeindruckt war von dem Glauben des Vaters, der inständig um die Heilung seines Kindes bittet, allerdings mit den Worten: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also die Ehrlichkeit war Jesus ganz, ganz wichtig. Und zu Petrus sagt Jesus: Du, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das gilt dem Petrus, aber auch uns. Und ich bin der Überzeugung, Glaube, der wachsen soll, der reifen soll, der muss auch immer wieder herausgefordert sein. Unter anderem durch den Zweifel. Und das ist wichtig, so auch an Ostern. Und als sie ihn sahen, also den Auferstandenen sahen, fielen sie vor ihm nieder, also die Anbetung. Einige aber zweifelten. Und diesen Zweifel zu ignorieren oder zu verdrängen, führt nicht zu einem tragfähigen, reifen Glauben. So lässt sich Zweifel nicht bewältigen, sondern wichtig ist, den Zweifel anzuschauen, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Woher kommt er denn? Welchen Sinn hat er denn? Und was kann ich vielleicht auch aus dem Zweifel lernen? Und ich möchte nun im ersten von drei Punkten in dieser Predigt mit euch anschauen, welche Formen des Zweifels gibt es denn? Und ich möchte euch 7 Stück kurz nennen. Ich versuche mich wirklich kurz zu fassen bei 7 Stück. Das erste: Rebellion und Auflehnung. Es gibt ein Buch von der Kunst, einen Kaktus zu umarmen. Da geht es darum, wie gehe ich denn mit pubertierenden Jugendlichen um, die sich gegen alles auflehnen und rebellieren. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass man das macht. Ich lasse mich nicht, mir nicht vorschreiben, was ich zu glauben habe oder wie ich zu leben habe, auch nicht von Gott. Viele junge Menschen gehen in Distanz zu dem, was ihre Eltern glauben. Ein Akt der Selbstfindung und manchmal eben auch ein Protest gegen den Gott ihrer Eltern. Aber könnte es nicht sein, und ich glaube, dass es so ist, dass diese Rebellion weniger eine Ablehnung ist, als vielmehr die Sehnsucht, ich möchte einen eigenen Glauben finden. Ich möchte selbst von dem überzeugt sein, was ich lebe und tue. Also ganz ähnlich, ihr kennt das Gespräch Johannes 4, als Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnet und sie dann ins Dorf geht und sagt, ich habe den Messias getroffen, er hat mir alles erzählt. Und dann gehen die Leute hinaus zu Jesus, begegnen ihn, erkennen in ihm den Messias und dann sagen sie zu der Frau, jetzt glauben wir nicht, weil du es uns gesagt hast, sondern weil wir ihm selbst begegnet sind. Und diesen Schritt zu gehen, ist vielleicht diese Auflehnung wichtig. Die zweite Form, Enttäuschung und Leid. Das ist ein Zweifel, der uns sehr, sehr häufig von anderen begegnet, aber auch vielleicht in uns selbst immer wieder aufsteht. Wie kann ein liebender Gott das ein oder andere zulassen? Zum Beispiel, dass eine junge Mutter trotz unzähliger Gebete an Krebs stirbt. Oder was antwortet man, wenn jemand von einer Naturkatastrophe erzählt, die 7 geliebte Menschen der eigenen Familie aus dem Leben gerissen hat? Eltern, Geschwistern, Nichte, Neffe. Oder dem älteren Ehepaar, dass es Gott nicht verzeihen kann, dass ihre beiden Enkeltöchter einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Ich kenne all diese Menschen und ja, da ist der Zweifel mehr als verständlich. Mehr als verständlich, er ist menschlich. Der dritte Punkt, persönliche Verletzungen. Wer tief verletzt wurde, durch Menschen, die eigentlich Vertrauen schenken sollten, hat es schwer, zu vertrauen und dann an einen liebenden Gott zu glauben. Wie soll jemand Vater im Himmel sagen, der oder die vielleicht durch den eigenen gläubigen Vater Missbrauch erlebt hat? Und da fragt man doch mit Recht, Herr, wo warst du? Wie kannst du es gut mit mir meinen? Und Zweifel sind dann nicht der Feind, sondern die berechtigte Stimme des Herzens, die sich nach Heilung sehnt, nach Ganzheit, nach Wiederherstellung. Oder das vierte, das sind intellektuelle Fragen. Auch der Verstand hat ja so manche Zweifel. Haben nicht die Naturwissenschaften längst gezeigt, dass viele biblische Aussagen nicht wörtlich, sondern symbolisch zu verstehen sind? Was ist mit der Evolution? Oder was ist mit Millionen von Jahren der Erdgeschichte und Hunderttausenden von Jahren der Menschheitsgeschichte? Die Kirche hat an dieser Stelle viele Fehler gemacht. Von der Verfolgung wissenschaftlicher Erkenntnisse bis zur Rechtfertigung von Ungerechtigkeit. Ich habe mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt noch einmal so diese Geschichte von Galileo Galilei durchgelesen. Ein tiefgläubiger Mensch, der im 16. und 17. Jahrhundert gelebt hat. Ein Naturwissenschaftler ohnegleichen. Und die Kirche hat ihn gezwungen, wieder besseres Wissen seinen Erkenntnissen abzusagen. Und erst 1992, 350 Jahre nach seinem Tod, hat man ihn gerechtfertigt. Aber Zweifel an Dogmen waren oft der Beginn neuer Freiheit, auch im Glauben. Gott sei Dank haben Menschen in Zweifel gezogen, was man viele Jahrhunderte glaubte, nämlich, dass die Sklaverei ein von Gott gegebenes Naturgesetz sei. Oder dass die Frau in der Gemeinde schweige. Oder dass die Erde eine Scheibe sei. Oder dass die Menschheit 6000 Jahre alt sei. Gott mit seinem Verstand zu lieben, heißt auch, die Bibel als das zu lesen, was sie ist. nicht eine naturwissenschaftliche Abhandlung, sondern ein Glaubenszeugnis, was Menschen mit Gott erlebt haben und was Gott sie hat erleben lassen. Glaube und Wissenschaft schließen sich nicht aus. Das fünfte, Ablenkung und Stress oder Lebensstress. Oft ist es ja gar nicht das große Drama von Leid oder Zweifel oder sonstigen Dingen, die uns so langsam wanken lassen, sondern oft ist es der ganz normale Alltag. Da sind der Beruf, da ist die Familie, da ist die Freizeit und alles fordert unsere Aufmerksamkeit, alles fordert unsere Zeit. Und wo kommt Gott vor? Irgendwo am Rand? Vielleicht noch in einer Minute oder wie auch immer am Tag? Aber jede Beziehung braucht Zeit, um sie zu pflegen. Keine Freundschaft, die nicht gepflegt wird, wird überleben. Wer Gott keinen Platz lässt, wird ihn irgendwann nicht mehr spüren und dann wächst der Zweifel ganz von selbst. Der vorletzte Punkt, der Vergleich mit anderen. Das kennt ihr vielleicht auch. Wenn andere in der Zeit der Gemeinschaft von tollen Erlebnissen und Erfahrungen berichten und ich denke, und was ist bei mir? Eine Frau sagte einmal, ich gehe in die Kirche, ich lese die Bibel, ich bete und ich engagiere mich, aber ich spüre nichts. Keine Freude, keinen Frieden, keine Gebetserhörung. Was ist mit mir? Hat Gott mich vergessen? Warum erlebe ich so wenig? Und die anderen anscheinend oder scheinbar so viel? Da ist es sehr tröstlich, dass es in der Bibel mehr Klage als Lobpsalmen gibt. Und die Frage an Gott, warum verbirgst du dich? Oder, Herr, steh doch endlich auf und hilf mir. Oder, was bringt es mir eigentlich, dir zu folgen, wo es doch den Gottlosen so viel besser geht? Oder jetzt nimm endlich die Rechte aus dem Gewand und hilf mir. Also diese Fragen sind nicht der Ausdruck von Unglauben, sondern sie zeigen das Ringen um einen Glauben. Ein Ringen, das Gott nicht aufgibt. Und schließlich noch ein siebter und letzter Punkt, das Verwechseln von Gefühlen und Glaube. Auch weit verbreitet, Glaube ist ein Hochgefühl, wenn man zum Glauben kommt und so vieles erlebt und dann ist alles klasse, aber was ist, wenn die ersten Enttäuschungen kommen? Was ist, wenn plötzlich das Gefühl abhanden kommt und der Glaube aber nur auf den Gefühlen beruht hat? Ganz schnell geht dann auch der Glaube weg. Und darum ist es ganz wichtig, auch sich das bewusst zu machen, den Zweifel ernst zu nehmen, sich ihm zu stellen, einen tragfähigen Glauben zu entwickeln, einen Glauben, der nicht nur in Wundern besteht und tollen Erfahrungen, sondern auch in Wunden und Schmerzen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist kein Widerspruch, sondern der Anfang eines tiefen Vertrauens. Also das sind sieben Gründe, die zu Zweifeln führen können. Wahrscheinlich lässt sich noch manch anderes nennen, sicherlich. Und bei all diesen Gründen ist es wichtig, sie nicht zu verdrängen, zur Seite zu schieben, ihr dürft nicht sein, sondern sich ihnen zu stellen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und zu spüren, wenn ich das mache, dann kann mein Glaube wachsen, in die Tiefe gehen, reifen. Glaube und Zweifel sind keine Widersprüche. Das Gegenteil von Glaube ist Unglaube, nicht der Zweifel. Und damit zum zweiten Teil der Predigt, Glaube trotz Zweifel. Abraham wird als der Vater des Glaubens bezeichnet, im Alten wie im Neuen Testament. Aber wenn man die Geschichte Abrahams liest, dann bedeutet das nicht, dass Abraham nie gezweifelt hätte. Auch er hat Fehler gemacht, er ist nicht immer den richtigen Weg gegangen, hat nicht immer aus den richtigen Motiven heraus gehandelt und er ist manches Mal gescheitert. Was aber Abraham ausgemacht hat, das war der Wunsch, Gott zu folgen und ihm zu gehorchen. Diese Entscheidung. Glaube ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, ich will Gott vertrauen. Auch dann, wenn der Zweifel da ist. Glaube heißt, sich Gott anzuvertrauen, unabhängig von dem, was ich gerade fühle oder nicht fühle. Ich will auf Gott vertrauen. Ich will seinen Weg gehen. Und liebe Gemeinde, letztlich steht jeder Mensch einmal vor dieser Frage oder grundsätzlich vor dieser Frage, worauf will ich vertrauen? Wem will ich in meinem Leben vertrauen? Was soll das Fundament sein oder wer soll das Fundament sein meines Lebens? Eine Entscheidung, die jeder einzelne Mensch zu treffen hat. Viele treffen sie unbewusst, hoffentlich auch viele ganz bewusst. Und diese Entscheidung ist unabhängig davon, wie stark oder schwach der Glaube gerade ist. Entscheidend ist nicht die Stärke meines Glaubens, sondern entscheidend ist, worauf mein Glaube gründet, für welches Fundament ich mich entscheide. Man kann wenig Vertrauen in dickes Eis haben und es wird mich tragen. Und man kann grenzenloses Vertrauen in dünnes Eis haben und ich werde einbrechen. Letztlich kommt es also nicht auf die Stärke meines Glaubens an. Der kann klein sein wie ein Senfkorn. Es kommt darauf an, auf wen oder was ich vertraue. Auf das Fundament. Und am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Auf ein tragfähiges Fundament. Also das bedeutet doch, wer auf Jesus hört, wer ihm folgt, der wird erleben, dass seine Worte tragen, besonders dann, wenn es stürmisch wird. Und es kann im Leben stürmisch werden. Und die Wahrheit des Glaubens ist nicht einfach nur ein intellektuelles Wissen, ich halte für wahr, sondern ein Handeln, ein Tun. Die Wahrheit des Glaubens wird man erkennen im Tun, im Erfahren, im Alltag. Glaube bedeutet nicht, blind etwas für wahr zu halten oder schwierige Fragen einfach beiseite zu schieben, sondern Glaube prüft, indem er sich ganz konkret auf die Worte Jesu einlässt. Und es ist sehr, sehr spannend, dass es zum Beispiel im Johannesevangelium kein Substantiv gibt, kein Hauptwort für Glaube. Glaube kommt dort nur als Verb vor, als Tunwort. Und das bringt zum Ausdruck, Glaube ist Handeln. Und im Handeln werden wir erfahren, ob der Glaube trägt oder nicht, eben auch in schwierigen Situationen. Und dann wird man erfahren, ob der Glaube auch im Leid trägt. Und er wird tragen. Denn Glaube ist nicht einfach Erkenntnis eines Denksystems, sondern Glaube ist Beziehung zu einer Person, zu Jesus Christus. Und er trägt und er hält und er lässt auch im Leid nicht los. Die Zweifel sind dadurch nicht einfach weg. Die werden immer wieder einmal da sein. Wir haben nicht auf alle Fragen endgültige Antworten. Warum lässt Gott all das Leid zu in den Naturkatastrophen? Oder warum hat Gott den Zweiten Weltkrieg, der ja in dieser Woche jährt es sich zum 80. Mal, dass er endlich zu Ende gegangen ist, warum hat Gott nicht das verhindert? Oder warum greift Gott als liebender Vater nicht viel öfter ein? Ich habe darauf an der einen oder anderen Stelle oder an ganz vielen Stellen keine Antwort nach dem Warum. Aber interessant ist für mich persönlich, dass gerade Menschen, die durch tiefes Leid gehen mussten, sehr oft berichten, ich habe erlebt und erfahren, da hat mich Gott getragen. Gerade im Leid, gerade in der Tiefe hat mich Gott nicht losgelassen. Ich weiß nicht, wer von euch sich den Podcast angehört hat, den ich in der Community-App geteilt habe. Es gibt ja inzwischen so einen Podcast von unserer Kirche, von zwei jungen Pastoren und einer Pastorin. Ein Pastor ist in Deutschland, einer in den USA, die Pastorin in der Schweiz. Und die machen einen Podcast, wo sie Menschen interviewen aus unserer Kirche. Holy Club. Und ein Podcast ist überschrieben mit der Überschrift, wenn Gott durch das Leid trägt. Und darin berichtet Johannes Fritz aus der Gemeinde in Brombach, was sie als Familie erlebt haben, erleben mussten. Sie hatten vor Jahrzehnten, über 30 Jahren, eine Vierlingsgeburt und an Christine hat die den ersten Tag nicht überlebt. Bei den anderen Kindern war es ungewiss, aber alle drei sind durchgekommen. Später kam noch eine vierte Tochter dann zur Welt. Sie hatten viele Probleme, gesundheitliche Probleme, ihre Kinder. Und vor 2-3 Jahren hatte ich plötzlich eine E-Mail von Johannes und er schrieb mir: Michael, ich habe unseren Sohn besuchen wollen und ich habe ihn tot in der Wohnung vorgefunden. Er hatte sich das Leben genommen. Und ich lese diese E-Mail und ich habe ihn angerufen und wir haben am Telefon zusammen geheult. Und nicht lange danach, der zukünftige Schwiegersohn und Vater der Enkelin, das Hochzeitskleid war schon bestellt, fällt er um und ist nicht zu retten, stirbt. Er hat seine Tochter nie kennengelernt. Und Johannes Fritz berichtet in diesem Podcast, wie sie geklagt haben, wie sie Gott auf die Brust geschlagen haben, was er sich alles anhören musste, aber auch vor allem davon, wie Gott sie getragen hat. In all dem Leid, in all der Dunkelheit, wie die Gemeinde da war, wie Menschen da waren, wie sie auch manche Enttäuschung erlebt haben, aber vor allem dieses Bild, und da, wo du nur eine Spur, ihr kennt diese Geschichte, Spuren im Sand, wo du nur eine Spur siehst, da habe ich dich getragen. Und er erzählt davon, bis heute ist das so. Manchmal die tiefe Verzweiflung, die Dunkelheit und doch das Erleben, Gott trägt, er ist da, er ist für uns. Und oft bleibt nur dieses eine ehrliche Gebet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glauben trotz Zweifel, trotz tiefer Führungen, Gott ist da. Und damit möchte ich noch zu einem dritten und letzten Punkt kommen, der ein wenig aus der Reihe fällt, aber mir sehr, sehr wichtig ist, der Zweifel an uns selbst. Wie gesagt, dieser Zweifel passt nicht in die Liste unter Punkt 1, weil es natürlich ein ganz anderer Zweifel ist, nicht am Glauben, nicht an Gott, sondern manchmal auch an uns selbst. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Als Jesus mit seinen Jüngern den letzten Abend verbringt, da sagt er zu ihnen, wisst ihr, einer von euch wird mich verraten. Und dann geht es nicht los, dass die Jünger spekulieren, ach, wahrscheinlich ist es der da. Sondern es geht los, dass einer nach dem anderen sagt, bin ich es? Also jeder hält es für möglich, es zu sein. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ausgerechnet derjenige, der sagt, also wenn dich alle verraten, ich nicht, nämlich Petrus, das ist dann derjenige, der am Ende dreimal sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Petrus, der Fels, Petrus, der sich so sicher war, er verleugnet Jesus, nicht besser als Judas. Aber Jesus hat hier mit allen das Mahl gefeiert, er hat keinen ausgeschlossen und für Petrus hat er ausdrücklich gebetet, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und nach der Auferstehung begegnet Jesus ihm nicht strafend, sondern vergebend, liebevoll, erneuernd. Und Jesus bleibt seinen Jüngern treu, auch den Ängstlichen, den Zweifelnden und den Versagenden. Sie waren ja alle geflohen, alle ohne Ausnahme. Sie hatten alle ihren besten Freund und Herrn im Stich gelassen. Aber Jesus begegnet ihnen wieder. Und dann, kurz nach der Auferstehung und kurz vor seiner Himmelfahrt, treffen sie ihn wieder dort auf dem Berg in Galiläa. Sie sehen den Auferstandenen, sie beten ihn an und sie zweifeln. Einige Ausleger sind der Überzeugung, damit sind nicht nur einige wenige gemeint, sondern im Grunde genommen alle. Alle hätten gezweifelt. Alle beten an und alle zweifeln. Sie sind hin und her gerissen, das ist ja der Zweifel, hin und her gerissen, es ist wahr, aber ist es wirklich wahr und kann es denn sein? Und liebe Gemeinde, genau in diesem Spannungsfeld lebt und wächst der Glaube auch heute. Pflanzen brauchen nicht nur Sonne, sie brauchen auch den Regen. Pflanzen brauchen nicht nur den Tag, sie brauchen auch die Nacht. Und auch wir Leben zwischen Anbetung und Zweifel. Bei den Frauen hieß es am Ostermorgen zwischen Furcht und Freude. Das gehört dazu. Und das ist wichtig, wie bei Elia damals. Er hat so Großes erlebt, das Gottesurteil auf dem Karmel, Feuer vom Himmel. Eigentlich müsste man meinen, einen solchen Mann kann doch nichts mehr umhauen. Und dann droht ihm Isabel, die Königin, und Elia flieht in die Wüste und will nur noch sterben. Es nützt doch nichts. Keiner steht zu mir, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und Gott schickt einen Engel und stärkt ihn und beauftragt ihn ganz neu. Also diese Mischung zwischen Anbetung und Zweifel, damals wie heute, ist das, was unseren Glauben auch wachsen lässt. Und in diese Unsicherheit der Jünger hinein spricht Jesus: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Euch Zweifelnden vertraue ich mein Reich an, baut daran weiter und bitte vergesst es nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Welch ein Trost auch für uns. Für uns heute, die wir ja in der gleichen Situation sind wie die Jünger damals. Auch hin und her gerissen. Und auch zu uns sagt Jesus: Ich halte euch fest, trotz eurer Zweifel. Und ich halte euch fest, mitten in den Situationen, die euch in den Zweifel führen. Und ich halte euch fest, auch in den Situationen, die euch fast zerbrechen lassen. Und ich halte euch fest, selbst wenn ihr mich loslasst. Jesus vertraut uns. Und er traut uns etwas zu, nämlich sein Reich mitzubauen. Er beauftragt auch uns: Geht hin, mache zu Jüngern, tauft sie. Und genau daran darf unser Glaube reifen. Darum, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie: Halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.